Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir haben jetzt die fünfte Woche hinter uns. Fünf Spiele sind gespielt bei den meisten. Raiders, Chiefs sind noch kurz davor, ihr fünftes Spiel zu absolvieren. Wir wollen aber drüber sprechen, denn diese Woche hat wieder enorm viel bereitgehalten. Überraschungen, Wendungen, mit denen so nicht zu rechnen gewesen ist. Und da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mills und mein natürlich, wie gewohnt, nicht allein, sind heute zwei Experten an meiner Seite. Das ist einmal der liebe Kevin Michus. Hallo Kevin.
Grüße.
Und unsere, ja, in diesem Jahr neue Stimme ist mit dabei, Brien Kamene. Hallo Brien.
Moin.
Ja, Jungs, lasst uns wie gewohnt mit unserem Router anfangen und uns ja so über ein paar Spiele hinweghalten, die so ein bisschen, ja, schneller zu besprechen sind. Lasst uns über das Spiel sprechen, Thursday Night, was, ja, ich glaube, man ganz schnell einen Mantel des Schweigens überlegen wollte. 12-9 nach Verlängerung gewinnen die Indianapolis Colts gegen die Denver Broncos. Kevin, es wurde als schlechtestes Spiel der Saison betitelt bis dato. Ja, es war kein schönes Spiel, also wer aufgeblieben ist, ich glaube, der hat sich sehr geärgert.
Ja, nur Field Goals in diesem Spiel, also ich habe ein interessantes Meme tatsächlich gesehen, weil du gerade sagst, das schlechteste Spiel bis dato, und dann hat jemand sich die Mühe gemacht, ein Meme aus der Amazon Prime Promo für das kommende Thursday Night Game zu machen, was Commanders gegen Bears ist, also das könnte dann das vielleicht noch toppen, aber nee, es war schon ein sehr, sehr unterdurchschnittliches Footballspiel, das muss man sagen. Am Ende mit dem glücklicheren Ende für die Indianapolis Colts, aber ich glaube, die größere Geschichte ist nach wie vor, dass die Denver Broncos vielleicht die Enttäuschung schlechthin der Saison sind. Ja, sie haben einen Rookie-Head-Coach, aber Russell Wilson performt unabhängig davon, was jetzt wirklich mit seiner Schulterverletzung ist, einfach nicht so, wie man es erwartet hat. Und diese Schulterverletzung, wo wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sie stimmt, täuscht auch nicht über seine Entscheidungsfindung hinweg, die in diesem Spiel nicht zum ersten Mal weit, weit unterdurchschnittlich war.
Genau, hat zum wiederholten Male Spieler einfach nicht gesehen. Ich glaube, da gibt es ja auch dieses verschiedenste Bild. Ich glaube, was war relativ kurz vor Schluss, wo ein Spieler komplett frei rechts von ihm gewesen ist, aber er guckt halt nur nach links. Und ja, dann übersieht er halt, das wäre ein sicherer Touchdown gewesen und damit auch die Entscheidung in der Partie. Aber gut, am Ende, ja, steht man halt jetzt da mit 2-3. Ist natürlich nicht sonderlich zufrieden, kann man sich gut vorstellen. Man hat sich da ein bisschen mehr erwartet, aber ich denke auch, die Colts mit 2-2-1 so richtig zufrieden können ja damit auch nicht sein, auch wenn es am Ende diese Partie irgendwie für sich haben entscheiden können. Dann lass uns auf die Sonntagsspiele zu sprechen kommen und den Blick dort werfen auf ein sehr, sehr klares Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers. Die höchste Niederlage für die Pittsburgh Steelers seit sehr, sehr langer Zeit. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. 38-3. So deutlich haben sie unter ihrem aktuellen Headcoach noch nicht verloren. Das ist schon wirklich sehr, sehr bezeichnend dafür, was dort aktuell schief läuft. Ja, wenn wir drauf schauen, Brien, was hat dazu geführt, dass man die höchste Niederlage seit Woche 1 1989 bekommen hat?
Ja, also die Steelers sind eigentlich in das Spiel reingekommen und irgendwie nach einer Minute oder so lag man ja schon 7-0 hinten. Gefühlt lief eigentlich alles für die Bills. Also die Offense konnte machen, was sie wollte. Und die Steelers kamen überhaupt nicht ins Spiel. Kenny Pickett in seinem ersten NFL-Start jetzt auch nicht so überragend gespielt. Gut, ist halt auch nicht so wirklich dankbar, wenn man gegen das vielleicht aktuell beste Team der Liga spielen muss in seinem ersten NFL-Start. Aber also allein Gabe Davis, 3 Receptions, 171 Yards, 2 Touchdowns. Also da hat man wirklich gemerkt, der kam wieder und hat erstmal richtig aufgeräumt, ja, und diese tiefen Shotplays von Allen, dazu ist er einfach unglaublich, ja, unglaublich sicher auch über die kurze Distanz, also das war schon ein Statement-Sieg von den Bills.
Oh ja, das war es definitiv. Also, was sie dort gemacht haben, sehr brutal. Wenn wir mal angucken, 10,2 Yards per Play, das ist wirklich eine brutale Anzahl, die sie dort aufgelegt haben. Also, das war richtig, richtig überragend. 12 Yards per Pass. Also, da haben die Bills wirklich, die Steelers in alle Einzelteile zerlegt, in den größten Sieg, den sie eingefahren haben. Das ging ja schon los mit diesem 98 Yards Touchdown-Pass auf Gabriel Davis, wo man quasi vor der eigenen Endzone ist beim dritten Versuch und dann haut man diese Bombe halt raus. Und dann nutzt man auch die Schwächen in der Secondary der Pittsburgh Steelers, die jetzt mit 1-4 dastehen. In der Division, wo auch nicht mehr wahrscheinlich viel mehr gehen wird. Da muss man mal gucken, dass man irgendwie noch halbwegs das Ganze rumbekommt. Mal schauen wir mal, wie sie da vielleicht auch da wieder ein bisschen was Schlüsse rausziehen können, dass sie es einfach besser machen können. Denn das war ein bisschen zu einfach, was man die Bills, die auch durchaus Probleme gehabt haben in den ersten Wochen, das hat man ihnen dann ein bisschen in diesem Fall zu einfach gemacht. Dann lass uns weiter gucken auf ein weiteres klares Ergebnis, was ich aber so nicht mit gerechnet habe, Kevin. Die Detroit Lions verlieren mit 0-29 gegen die New England Patriots. Jetzt die Bailey Zappi haben als Starter, also den Third String eigentlich. Folgte Statistik dazu: Bill Belichick hat zum fünften Mal in Folge mit einem Quarterback gewonnen, der sein Debüt gegeben hat außerhalb der ersten Runde. Alle andere in der Liga sind, seitdem Bill Belichick Head Coach geworden ist, 30-8 bei solchen Spielen. Also da kommen wir irgendwie mit Quarterbacks außerhalb der ersten Runde besser zurecht. Aber trotzdem, ich glaube, das liegt mehr an den Lions als an den Patriots, dass diese Partie so deutlich geworden ist.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Also die Detroit Lions kamen ja in das Spiel als die pure Ambivalenz in der NFL, kann man sagen. Die beste Offense und die schlechteste Defense der Liga. Und somit war schon damit zu rechnen, dass es für die New England Patriots Möglichkeiten geben wird, Punkte zu erzielen. Auch wenn ich nach wie vor nicht verstehe, warum diese Detroit Lions Defense so schlecht ist. Trotzdem habe ich, und ich glaube, wir alle damit gerechnet, dass offensiv mehr geht. Jetzt kann man sagen, gut, Amon-Ra St. Brown, das favorisierte Target von Jared Goff, der kommt vor der Verletzung zurück. Aber alles in allem, die Lions hatten in den vergangenen Wochen nie Probleme, den Ball zu bewegen, sei es durch den Pass oder durch den Lauf. Und gestern war das halt gar nichts. Und wieder kann man sagen, gut, die New England Patriots sind nun mal auch ein Team, gegen das du völlig egal, wie qualitativ hochwertig das Roster in irgendeiner Saison ist, die lassen sich nur sehr, sehr selten abschlachten, beziehungsweise du musst dich schon anstrengen, wenn du gegen die scoren willst, weil sie eben so gut gecoacht sind. Trotzdem war das ein Totalausfall. Und wenn man ehrlich ist, kann man jetzt auch nicht sagen, die Lions sind immer noch in dieser Findungsphase, wo solche Sachen passieren können, weil, das ist der nächste Aspekt, du hast es angesprochen, Zappi als Quarterback, also da kam eine ganze Menge zusammen, was in der Summe dazu führt, dass das ein Ergebnis ist, wo man aufs Headcoach Dan Campbell gucken muss, wo man auf das Offensive Play Calling gucken muss, wo man nach wie vor auf das Defensive Play Calling gucken muss. Und ich glaube, wir alle, also vielleicht nicht alle, aber ich habe mir von den Detroit Lions dann doch mehr versprochen in der Saison, also einen deutlichen Leistungssprung. Und in den ersten Wochen, in den ersten 2-3, sage ich mal, dachte man, ja, okay, die verlieren halt ihre Spiele, aber die werden ihre Spiele schon noch gewinnen, weil das offensiv auch echt gut aussieht. Jetzt war das so ein Ernüchterungsspiel, wo man sagen muss, es fehlt dann halt doch noch eine ganze Ecke, nicht nur in der NFC North, sondern grundsätzlich, bis dieses Team bereit ist, auch Spiele zu gewinnen.
Ja, danach sieht es so ein bisschen aus. Ich meine, wenn man mal anguckt, Rodemann Stevenson, 161 Yards, 6,4 Average bei den Patriots. Ich meine, du weißt eigentlich, worauf du dich alle einlässt. Du musst halt Bailey Zappi dich mit dem Arm schlagen. Und wenn man anguckt, QBR von 24,5, das ist nicht sonderlich gut, aber man hat sich alle einfach auf die Stärke verlassen, dass man halt laufen kann. Das kriegen sie aktuell sehr, sehr gut hin. Das haben sie auch schon gegen die Packers letzte Woche sehr gut hinbekommen. Deswegen waren sie ja dann auch so lange in dieser Partie drin und haben da fast in Overtime wirklich noch diesen Sieg geschafft. Deswegen, ja, irgendwie die Lions müssen dringend defensiv da was finden, damit sie dort irgendwie da rauskommen aus der ganzen Geschichte, weil 1-4, ich meine, da haben wir schon Spiele gesehen, da war es deutlich knapper, da waren sie nah dran, die Siege zu feiern, aber diese 0-29 Niederlage, das ist doch schon ein richtiger Stimmungskiller in den Detroit, da muss man jetzt hier noch ein bisschen tiefer das Ganze mal analysieren, warum alles so schief läuft. Lass uns auf ein weiteres klares Ergebnis zu sprechen kommen, Brien, womit jetzt nicht so zu rechnen gewesen ist, in diesem Fall auch. 40-17 gewinnen die New York Jets gegen die Miami Dolphins. Natürlich die Dolphins ohne Tua Tagovailoa, da wird es mit sicher dann auch schon ein bisschen schwieriger. Dann muss auch noch der Backup Teddy Bridgewater rein und dann war ja die Partie quasi für sie gelaufen.
Ja, es ist natürlich super bitter, dass sich der eigentlich ja auch schon Ersatz Teddy Bridgewater auch verletzt im Spiel. Sowohl einen Ellbogen verletzen als auch Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und ja, es ist eigentlich fast schon ironisch, dass ausgerechnet die Dolphins jetzt das Team sind, was als erstes von der neuen Concussion-Protokoll-Regel betroffen ist, nach der ja jetzt, wenn Spieler eben Symptome zeigen, die ganz klar auf eine Gehirnerschütterung hinweisen, dass die dann definitiv raus sind fürs Spiel. Und so war es eben hier auch mit Teddy Bridgewater. Und ja, dann musste eben der dritte Quarterback rein, Skylar Thompson, ein Rookie, ich glaube, Siebtrunden-Pick. Und ja, also man kann sich vorstellen, wie das dann ausgeht. Und ich denke, es ist ein Spiel, wo man auch vorsichtig sein muss, da jetzt besonders viele Takes rauszunehmen, weil eben Bridgewater praktisch gar nicht gespielt hat, ein Passing Attempt. Und von daher denke ich, sollte man auf Seiten der Dolphins da ein bisschen vorsichtig sein, da jetzt über zu reagieren. Auf der anderen Seite, die Jets haben mich wirklich positiv überrascht. Zach Wilson sah okay aus. Wen ich richtig stark fand, war Breece Hall. Ja, 97 Rushing Yards, 100 Receiving Yards. Das ist ein Spieler, der sehr viel Spaß macht und von dem, denke ich, noch einiges kommen wird in der Zukunft. Und die Jets stehen jetzt bei 3-2. Also da ist noch einiges drin, die Saison. Also von daher, die Jets definitiv eine der positiven Überraschungen diese Saison.
Ja, definitiv. Und ich meine, wir reden gleich noch über ein anderes New York-Team, was ja auch positiv überrascht, wo er auch positiven Rekord hat. Das ist nicht so häufig passiert in den letzten Jahren, dass beide New York-Teams mal zu einem Zeitpunkt einen positiven Rekord aufgezeichnet haben. Also von daher, in New York ist man gerade zufrieden aus Football-Sicht. Da kann man mal auch ein paar Siege feiern. Breece Hall noch kurz erwähnt, erste Jets Running Back mit 100 Receiving Yards seit LaDainian Tomlinson, Woche 3 2011, also das ist schon wirklich lange her, spielt aber auch dafür, dass er wirklich auch eine wichtige Rolle einnimmt, hat ja noch 97 Yards erlaufen, also von daher ein überragendes Spiel von ihm gewesen und auf jeden Fall sollte man auch noch den starken Passwatch ansprechen der Jets, 16 Quarterback-Hits, das ist schon eine ordentliche Anzahl und da sollte man mit Sicherheit auch aus Dolphins-Sicht mal drauf schauen, dass man da guckt, dass man nicht nochmal so viele Rusher durchkommen lässt, dann wird es natürlich auch schwierig sein, Quarterback zu beschützen. Dann lasst uns zum zum letzten Blowout-League so ein bisschen zu sprechen kommen. San Francisco 49ers gewinnen mit 37-15 bei den Carolina Panthers. Kevin, die Panthers müssen schon sagen, da sieht es wirklich überhaupt nicht gut aus und die Niners haben vor allen Dingen eine überragende Defense, die ihnen halt da so ein bisschen dann auch die Möglichkeit dann auch gibt, so deutlich dann auch zu gewinnen.
Ja, und was man sagen muss und was wirklich für Kyle Shanahan und dieses Team spricht, ist die Tatsache, dass sie es nicht erst seit der Saison, aber seit Jahren schaffen, Verletzungen überraschend gut zu kompensieren. Das hat sich nicht immer in Siegen wiedergespiegelt, aber wenn man sich alleine anguckt, wer jetzt auch in der Saison wieder raus ist, das ist jetzt jüngst Mosley, dann Nick Bosa war in dem Spiel raus, hat sich verletzt, Trey Lance natürlich ein prominenter Name, Armstead auch verletzt und trotzdem war das gestern gegen eine einfach sehr schlecht performende Carolina Panthers Mannschaft eine sehr gute Leistung. Du sprichst es an, die Defense einfach sehr gut eingestellt, aber auch offensiv finde ich. Die Tatsache, dass Jimmy Garoppolo diese Offense jetzt führt, wir haben uns ja vor der Saison und im Laufe der Saison schon mehrmals über ihn unterhalten und was er diesem Team halt gibt, ist Predictability, Kontinuität, Erwartbarkeit. Das wäre mit Trey Lance nicht so der Fall gewesen, da wäre das Upside größer gewesen. Hingegen wissen Spieler wie George Kittle, der von der Verletzung zurückkommt, auch Deebo Samuel, die wissen, was sie mit Jimmy Garoppolo bekommen. Auch Kyle Shanahan als Playcaller, als Offensive Mastermind weiß eben, was er mit Jimmy Garoppolo bekommt und das ist eben nicht immer Highlight Reel am laufenden Band, aber das ist, ein Spieler, der diese Offense führen kann. Trotzdem muss man das, ähnlich wie Breen gerade sagte beim letzten Spiel, wo man nicht zu viel reininterpretieren darf, gleiches gilt für das Spiel. Also die 49ers haben gegen ein Team gewonnen, das einfach extrem schlecht ist in der Saison, das defensiv wenige Lichtblicke hat, J.C. Horn mal außen vor gelassen und offensiv Baker Mayfield ist einfach kein Starting Quarterback. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen mehr drüber. Er hatte jetzt er hatte bei den Cleveland Browns und jetzt eben bei den Carolina Panthers seine Chancen, sich zu beweisen. Er hat es in verschiedenen Systemen versucht. Er hat mit Christian McCaffrey einen elitären Running Back neben sich, sodass eigentlich das Passing Game auch besser funktionieren sollte. Tut's auch nicht. Also er findet seine Receiver nicht, die ja auch nicht irgendwelche Receiver sind, wenn man da auf Moore und Anderson zurückgreifen kann. Und es führt auch keinen Weg mehr daran vorbei, dass man jetzt über Matt Rhule reden muss, der mit einigen Vorschusslorbeeren zu den Panthers kam, sehr gefragt war und der es bis dato auch nicht geschafft hat, diesen langjährigen Rebuild bei den Carolina Panthers endlich mal aufs nächste Level zu bringen.
Da wird es mit Sicherheit für ihn immer enger werden, das muss man, glaube ich, auch klar so sagen. Also da sieht es nicht danach aus, als ob er da noch wirklich, wirklich lange sein wird. 1-4 steht man aktuell, das sieht nicht sonderlich gut aus für Matt Rhule, dass er dort dann noch lange an der Seitenlinie stehen wird. Aber kurz noch zu Jimmy Garoppolo, du hast ihn noch auf jeden Fall erwähnt gehabt. Wenn wir uns mal angucken, in seinen ersten 50 Spielen, also falls er 50 Spiel, was er hatte, ist er 35-15, also 35 Spiele gewonnen, 15 verloren und hat ein Passer-Rating von 98,8. Es ist ein gutes Passer-Rating auf jeden Fall. Der Einzige, der seit dem Merger mehr hatte beim Passer-Rating und 35 Siege mindestens, ist ein gewisser Patrick Mahomes. Also Jimmy Garoppolo, wir können alle darüber reden, dass er nicht sonderlich überragend ist, aber er holt sie halt die Siege und kriegt es halt trotzdem irgendwie halt hin, dass er halt das Team nicht schlecht dastehen lässt. Und das haben wir auch in dieser Partie wieder gesehen, das ist es halt. Er ist zwar limitiert in seiner Auflage, aber er macht halt wenig Fehler und das ist, glaube ich, etwas, was die Niners aktuell sehr, sehr gut brauchen können, denn ihre Defensive ist etwas, worauf man sich aktuell sehr verlassen kann. Dann machen wir jetzt hier die kurze Pause, kommen dann gleich zurück, haben noch genug weitere Spiele zu besprechen, auch Spiele, die dann auch viel spannender geworden sind, wo es dann auch kontrovers wird, wie in Tampa. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen jetzt mal uns ein bisschen mit Spielen beschäftigen, die ein bisschen spannender gewesen sind, wo es ein bisschen knapper gewesen ist, nachdem wir den ganzen Blauert-Siege ja von heute schon uns mit beschäftigt haben. Dann lasst uns mal zu Spielen kommen, die jetzt nicht so high-scoring gewesen sind. Das Spiel Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Ja, und die Texans haben als letztes Team ihren ersten Saisonsieg feiern dürfen. 13-6 gewinnen sie am Ende und war vor allen Dingen Damon Pierce geschuldigt. Ich glaube, Breen, er hat wirklich dieses Team getragen in einer Partie, die überhaupt nicht gut aussah für beide Teams. Vor allen Dingen für die Jaguars, die ja gut gestartet sind.
Ja, also es war jetzt auf jeden Fall letzte Woche ja auch schon so ein kleines Down-Game von den Jaguars und der Jaguars Offense. Aber diese Woche, man dachte, okay, ja, die Texans sind vielleicht dankbarer Gegner, wo man jetzt auch nochmal wieder richtig schön punkten kann. Aber Trevor Lawrence sah gar nicht gut aus. QB-Rating von 32, Passer-Rating von 54. Das ist nicht so gut. Und da muss man sich schon auch die Frage stellen, woran es genau jetzt lag. Also es ist eigentlich schwierig zu erklären, weil die Texans qualitativ eigentlich doch das deutlich schlechtere Team sein sollten. Aber sie haben es geschafft, das Spiel eben sehr eng zu halten. Und du hast es eben schon erwähnt, Damian Pierce dann am Ende so ein bisschen der Held. Ich finde es einfach krass, wie der einfach Tackles abschüttelt. Also ein Run, da hatte ich so ein bisschen Marshawn Lynch-Vibes, so ein bisschen Beastquake. Ich dachte, oh, geht er jetzt noch in die Endzone? Hat er dann am Ende nicht ganz geschafft in dem Play, aber es sah schon richtig geil aus. Und die Jaguars, man hatte ja so ein bisschen schon das Gefühl, die Jaguars sind jetzt so der geheime Favorit, die AFC South zu gewinnen. Das würde ich jetzt auf jeden Fall zurücknehmen. Und für die Texans auf jeden Fall der erste Sieg der Saison. Ich glaube, das war schon ganz wichtig für die.
Ja, definitiv. Ich glaube, es war auch ganz wichtig, da einfach das mal so ein gutes Gefühl zu bekommen. Also von daher, ja, ich glaube, das nehmen sie sehr, sehr gerne mit, dass sie jetzt hier diesen Sieg geholt haben. Und ja, die Jaguars, ja, eigentlich sah es ganz gut aus über die ersten Wochen, aber jetzt mit zwei Niederlagen in Folge, wo sie auch beide mal offensiv nicht gut ausgesehen haben, zumal sie eigentlich gut angefangen haben bei den Eagles. Wir haben uns am 21-0 geführt, aber seitdem ist irgendwie was zerbrochen in der Offense. Keine Ahnung was, aber auf jeden Fall haben sie seitdem, ja, nicht mehr viel erzielt, keinen Touchdown mehr gemacht in jetzt 7 Vierteln. Also da muss man auf jeden Fall ran und sich Gedanken machen, was man dort besser machen kann. Dann lasst uns zu einem anderen Spiel kommen, was auch jetzt kein tolles Spiel gewesen ist. Tennessee Titans gegen die Washington Commanders. Kevin, am Ende gewinnen die Titans mit 21-17. Und ja, die Commanders waren eigentlich nah dran. Kurz vor Schluss hatten sie die Möglichkeit, die Partie noch zu gewinnen. Ja, und Carson Wentz wirft dann die Interception, die Partie beendet.
Ja, es war ein merkwürdiges Spiel. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist Diami Brown, nachdem er von Amon-Ra St. Brown im Interview ja so ein bisschen vorgeführt wurde, beziehungsweise der gesagt hat, ja, ich habe Diami Brown nicht auf dem Feld gesehen. Gestern Diami Brown sehr starkes Spiel gemacht bei den Commanders, aber alles in allem, wie du richtig sagst, kein schönes Football-Game. Ich glaube, das wissen auch die Tennessee Titans, die dann am Ende einfach auch in den entscheidenden Momenten die Big Plays gemacht haben. Positiv hervorheben kann man, dass Derrick Henry halt diese Konstante dieser Offense ist und folglich jetzt auch viel mehr im Passing-Game eingebunden wird. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass er nicht nur also bei First und Second Down brauchbar ist, sondern eben auch bei Third Down Conversions, die dann meistens als Passversuche ausgelegt werden, dass er da auch zumindest eine Rolle spielen kann. Ich weiß nicht, also das ist halt so ein Sieg von den Titans gegen ein Team, wo man sagt, ja, die musst du aber auch eigentlich schlagen. Dafür war es dann doch recht eng. Überraschend fand ich, finde ich nach wie vor, dass Carson Wentz Probleme hat, Terry McLaurin nachhaltig wirklich in diese Offense einzubinden. Geht dann eher wirklich, in dem Fall war es jetzt gestern Diami Brown, sonst ist es Curtis Samuel. Ich weiß nicht, also die Commanders sind halt das Team, das in der NFC East, über die wir gleich noch intensiver sprechen, wirklich abfällt, womit ich auch nicht so krass gerechnet hätte, aber die Frage ist dann auch, wie man nach der Saison über Carson Wentz denken wird. Denn auch für ihn ist das ja jetzt eigentlich so die Station, wo man sagt, jetzt musst du langsam mal beweisen, dass du ein Starter in dieser Liga sein kannst. Er hat es bei den Colts nicht zeigen können, er hat es bei den Eagles am Ende auch nicht mehr wirklich gezeigt. Und jetzt bei den Commanders in einer Offense, wo durchaus Potenzial vorhanden ist, läuft es halt gar nicht. Aber man muss auch sagen, defensiv bin ich auch enttäuscht, was die Commanders wirklich teilweise zeigen, weil die Defensive Line, da ist so viel Talent, so viele Erstrunden-Picks, die da spielen, und dafür war das gestern gegen die Titans auch sehr, sehr dünn.
Ja, definitiv. Das war definitiv sehr dünn, und da kann es dann wirklich auch passieren, dass er dann wirklich dann auch irgendwann vielleicht sogar auf die Bank gesetzt wird. Ja, lasst uns dann wechseln zu einem Spiel, wo ich ein bisschen hyped up gewesen bin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das Spiel der New Orleans Saints gegen die Seattle Seahawks. Am Ende gewinnen die Saints mit 39-32, vor allen Dingen dank eines Mannes, den wir alle kennen und den wir alle lieben und schätzen, vor allen Dingen ich natürlich. Taysom Hill, 3 Touchdowns hat er erlaufen, 112 Yards, 1 Touchdown selbst geworfen. Der erste Quarterback der Saints oder der einzige neben Archie Manning, der das geschafft hat. Der Archie Manning hat es 1977 gemacht mit 2 Rushing Touchdowns und einem Pass TD. Auch ansonsten über 100 Yards Rushing. Sowas haben noch nicht so viele Spieler überhaupt geschafft seit 1950. Nur Ronnie Brown und der Daniel Tomlinson haben es ebenfalls geschafft, über 100 Yards zu erlaufen, 3 Rushing Touchdowns zu erzielen und einen Pass TD zu werfen. Also unglaublich tolle Performance von Taysom Hill, der wirklich die Seahawks alle Länder zerlegt hat. Trotzdem, Brien, müssen wir drüber reden, so kannst du ihn halt nicht verteidigen. Du weißt, was auf dich zukommt, und das war zu einfach von Taysom Hill. Also da müssen die Seahawks in die eigene Nase fassen.
Ja, wobei man muss bei Seattle auch sagen, also wir hatten vorhin schon über die Lions als die vielleicht schwächste Defense der Liga gesprochen. Ich glaube, Seattle ist da nicht so weit weg. Also ja. Ich weiß nicht, das Spiel letzte Woche, Lions gegen Seahawks. Eins muss man sagen.
45, 48.
Ja, genau. Also eins kann man den Seahawks nicht vorwerfen. Also Spektakel bieten sie auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt schon irgendwie bitter. Du hast wieder so ein Spiel von Geno Smith, wo man am Ende rausgeht und sagt, das war echt gut. Ja, das war echt nicht schlecht. Und hatte auch mehrere tiefe Pässe auf Tyler Lockett und DK Metcalf, die echt gut waren. Aber letztendlich reicht das dann halt nicht, wenn die Defense so, so schwach ist. Und man muss ja auch bei den Saints sagen, Jameis Winston erneut ausgefallen, verletzt. Das heißt, wieder Andy Dalton gespielt. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, Taysom Hill als so ein bisschen QB2 eigentlich so eine Hauptrolle gewesen. Aber ja, Dalton halt wieder so ein bisschen Verwaltermodus. Was man noch sagen muss, Chris Olave, Verdacht auf Gehirnerschütterung, musste raus im Spiel nach einem Touchdown-Catch, wo ich ehrlich gesagt erst dachte, das kann nie und nimmer ein Touchdown sein, war aber dann doch. Und jetzt muss man bei den Saints langsam gucken, okay, Winston verletzt, Olave verletzt, Michael Thomas war ja auch nicht dabei, Jarvis Landry auch nicht. Also so ein bisschen muss es jetzt auch Taysom Hill richten, weil bis auf Alvin Kamara hat man jetzt nicht mehr so viele Waffen. Und bei den Seahawks auch noch eine Verletzungsnews sozusagen. Rashad Penny musste im Spiel raus. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Rookie Running Back Kenneth Walker, das Backfield zu übernehmen. Den mochte ich im Draft sehr gerne oder vor dem Draft. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, die Seahawks auf jeden Fall Offense gut, Defense schlecht und die Saints bleiben weiter ja im Kampf um die Playoff-Plätze dabei.
Ja, Kenneth Walker hat ja diesen tollen 69-Yard-Touchdown-Run gehabt, den er da sehr, sehr schön in die Endzone gelaufen ist und ja, Taysom Hill, perfektes Quarterback-Rating, perfektes QBR, okay, gut, bei einem einzigen Pass ist das auch nicht schwierig, aber ja, das, ich hab kurz ein bisschen gefallen, muss ich schon ganz ehrlich zugeben, auch wenn ich natürlich weiß, dass Taysom Hill natürlich kein Quarterback ist, aber er ist halt trotzdem ein Playmaker, ich meine, du weißt, worauf du dich einstellen kannst, gerade halt, weil auch bei den Saints ja die ersten drei Wide Receiver alle nicht mit dabei gewesen sind, beziehungsweise dann ausgefallen sind, auch mit Chris Olave, also von daher weißt du, worauf du dich eigentlich einstellen solltest und ja, die Seahawks haben es nicht gemacht und dafür die Quittung bekommen. Dann lasst uns ja, auf ein weiteres Spiel eingehen, wo eine Mannschaft dabei gewesen ist, die eigentlich diese Partie hätten frühzeitig entscheiden müssen. Die Minnesota Vikings, wir hatten es letzte Woche schon gegen die New Orleans Saints, wo sie sehr, sehr lange in der Partie drinnen gelassen haben. Jetzt wieder gegen die Chicago Bears gewinnen sie am Ende mit 29-22 und Kevin, wir fragen uns wieder, wie kann es eigentlich so spannend sein? Denn eigentlich sind die Vikings die klar bessere Mannschaft, aber sie bekommen es einfach nicht konstant genug hin.
Besonders waren die Vikings, gerade zu Saisonstart dachte ich, okay, das Spiel wird relativ schnell entschieden sein. War es dann ja eigentlich auch schon. Kirk Cousins überragend gestartet, muss man sagen. Jeden Pass an den Mann gebracht. Die Vikings haben den Ball offensiv nach Belieben bewegt. Hinzu Justin Jefferson, glaube ich, findet in der Offensive immer mehr seine Rolle. Und was ich damit meine, ist nicht nur, dass er eben selber viele Yards macht, sondern dass er auch versteht, dass wenn er Double Teams zieht, dass dann seine Mitspieler logischerweise mehr Räume haben. Und da merkt man auch, dass er jetzt eben mehr Erfahrung hat und weiß, wie er sich auf dem Feld bewegen muss. Und dann auf einmal, also ich glaube, keiner kann wirklich sagen, wie genau das passiert ist, sind die Chicago Bears in dieses Spiel zurückgekommen. Und das ist in erster Linie wirklich den Vikings zuzuschreiben, die ein Team, das eigentlich schon am Boden lag, nochmal haben zurückkommen lassen. Justin Fields sah gestern deutlich verbessert aus im Vergleich zu den Vorwochen. Man hat in Ansätzen gesehen, dass seine Athletik halt wirklich ein Faktor ist, wie er sich dann aus der Pocket rausbewegen kann, wie er Plays generieren kann, wo eigentlich keine Plays mehr möglich sind. Wohl bemerkt mit einer Offense, die jetzt nicht unbedingt viele Playmaker hat. Trotzdem war ja die Kritik an Fields immer, dass diese Spieler, die er mit Upside geholt wurden, dass die ja trotzdem frei sind, er sie aber tendenziell nicht sieht oder überwirft. Gestern war das besser, aber alles in allem, die Vikings sind mit einem blauen Auge davongekommen, stehen jetzt bei 4-1 in der Division, in der NFC North, aber das gestern war ein deutliches Zeichen, dass da eben doch noch ein bisschen, naja, was fehlt, dass eben doch gegen ein Team, das man eigentlich schlagen muss, dass es am Ende deutlich knapper war, als es hätte sein müssen.
Ja, definitiv. Also da haben sie immer wieder so Phasen mit dabei, wo sie einfach Aussätze haben. Am Ende, wie gesagt, gewinnen sie das Spiel trotzdem. Aber ja, ich glaube, da ist noch auf jeden Fall Luft noch oben bei den Minnesota Vikings, dass sie dort dann auch noch sich deutlich absetzen. Und solche Spiele musst du dann auch klar gewinnen, noch einfach, um dann auch mal deinen Spielern so ein bisschen Pause zu geben, dann Startern, dass sie sich so ein bisschen auch ausruhen können. Ne? Also von daher, ja gut, man hat den Sieg geholt, ich glaube, das ist das Wichtigste, aber da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben. Dann lasst uns ja auch noch auf ein weiteres Spiel zu sprechen bekommen, und zwar auf das Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Cleveland Browns. Die Chargers gewinnen am Ende mit 30-28, und in diesem Fall sind es nicht sie, die durch ein verpasstes Field Goal die Partie nicht gewinnen kann, sondern die Cleveland Browns. Also da waren sie diesmal auf der richtigen Seite des Balles. Trotzdem eine Partie, Brien, wo wir drüber sprechen, wo halt vor allen Dingen die Running Games überzeugt haben. Beide über 200 Yards Rushing. Austin Ekeler auf der einen Seite, Nick Chubb auf der anderen Seite waren richtig on fire und quasi nicht aufzuhalten.
Ja, also absoluter Wahnsinn. Ich meine, Austin Ekeler 10,8 Yards pro Rushing Attempt. Nick Chubb sie nur in Anführungszeichen 7,9. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine Diskussion ist. Nick Chubb ist für mich der beste Runner in der Liga. Also absoluter Wahnsinn, wie der immer wieder einfach gefühlt in jedem Spiel mindestens ein, zwei Highlight-Plays hat, wo er einfach Tackles durchbricht oder aus Situationen, wo man denkt, okay, jetzt macht er minus 2 Yards, da holt er dann noch irgendwie 20 raus oder so. Das ist schon echt krass. Aber auch hier muss man ja ein bisschen wieder über ein Team reden, das es vielleicht verpasst hat, das Spiel früher zu entscheiden. Ja, die Chargers hatten ein 4. und 2 an der eigenen 46 mit einer 2-Punkte-Führung. Brandon Staley, der ja auch durchaus bekannt dafür ist, auch mal ein bisschen mehr Risiko zu gehen, entscheidet sich dann, okay, wir gehen dafür. Es gibt ein Passplay, ja, auf Mike Williams. Der Pass ist incomplete und die Browns bekommen den Ball in der gegnerischen Hälfte. Und man muss bedenken, 2-Punkte-Führung. Das heißt, ein Field Goal reicht ja dann für den Sieg. Und da muss man dann sagen, die Chargers am Ende mit sehr viel Glück 54 Yard Field Goal von Kate York dann vergeben am Ende. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das war doch ein bisschen zu riskant, glaube ich. Also ich bin eigentlich jemand, der sagt, okay, wenn du das Spiel entscheiden kannst mit deiner Offense, dann mach das. Ja, 4. und 2, 2 Yards holen, das kann man schon schaffen. Aber einer eigenen 46 mit 2 Punkten Führung finde ich das schon echt hart. Und da muss man dann am Ende schon sagen, ein bisschen mehr Glück von den Browns oder ein bisschen, ja, dass man am Ende den Ball noch ein bisschen besser bewegt und ein paar Yards mehr rausholt. Und dann stehen die Chargers nicht 3-2, sondern 2-3. Von daher, die Chargers so ein bisschen, sie stehen bei einer positiven Bilanz, aber sie sind so ein bisschen trotzdem ein Sorgenkind von mir. Ja? Nächste Woche dann Monday Night gegen Denver. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was wir da dann sehen.
Ja, definitiv. Also das war auf jeden Fall riskant, aber so macht es halt Brandon Staley, aber ich finde auch noch, da ist noch Luft nach oben bei diesem Team. Ich habe noch nicht so richtig das Gefühl, dass man da alle Stärken, die man durchaus besitzt, da richtig auf den Platz zaubern kann. Aber ich bin bei dir, Nick Chubb, wir müssen noch drüber reden. Erster Spieler in der NFL-Geschichte, der es geschafft hat, in weniger als 100 Carries in den ersten 5 Spielen der Saison 575 Rushing Yards und 7 Rushing Touchdowns mindestens zu erzielen. Er hat einen absurden Average von 6,1 Yards pro Lauf. Das ist wirklich komplett verrückt. Aktuell steht er bei 593 Yards und 98 Carries. Absolut brutal, was er dort dieses Jahr gezeigt hat. Und wirklich auch einer der Gründe dafür, dass die Browns ja überhaupt so gut da sind. Klar, jetzt mit 2-3 natürlich ein bisschen bitter. Aber trotzdem, es könnte auch ganz anders aussehen, wenn er halt nicht diese überragende Performance an den Tag legen würde. Da machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und besprechen noch einige weitere. Wir müssen über die starke NFC East reden, die historische Ausmaße hat, und natürlich über einen Call, der, ich glaube, der schlechteste Call in der NFL-Geschichte gewesen ist, aber dazu gleich mehr hier bei Interception am Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man hört, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und dann lass uns in unserem letzten Roundup-Game noch auf diesen kontroversen Call hinsprechen. Ich habe gesagt, der kontroverseste Call in der NFL-Geschichte. Ich habe gerade schon von meinen Kollegen kurz in der Pause schon heftige Kritik dafür bekommen, weil es natürlich auch andere Plays gibt, die auch ähnlich kontrovers diskutiert wurden. Gibt's genug Beispiele. Trotzdem müssen wir drüber reden, denn es gab einen eigentlich normalen Sack bei der Partie Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons, wo die Buccaneers 21-15 gewinnen. Aber der Referee schmeißt die Flagge, called roughing the Passer, und der Aufschrei war überall groß. Selbst die Leute von NFL Network haben nicht nachvollziehen können, was der Referee dort gecallt hat. Und ich glaube, wir können da nicht großartig widersprechen, Brien, denn das war ja wirklich ein Call, wo ja die jegliche Begründung dafür eigentlich fehlt.
Ja, was halt besonders bitter ist, ist halt, dass es mehr oder weniger dann das Spiel entschieden hat. Also die Falcons hatten ja danach noch die theoretische Chance, wenn man die Buccaneers eben wenn man eben kein neues First Down zulassen würde danach, dass man nochmal den Ball zurückbekommt. Aber das hat so ein bisschen die Luft rausgenommen. Vorher hatte man das Gefühl, okay, das Momentum ist jetzt voll auf Seite der Falcons. Jetzt noch ein Third Down Sack. Du bekommst den Ball dann zurück, hast auch noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. 6 Punkte hinten, da geht was. Aber dann so ein Call, ja, ich meine, Grady Jarrett greift Tom Brady halt und wirft ihn zu Boden. Ja, also ich fand's jetzt echt einen schwierigen Call, weil eben er nicht irgendwie zu tief reingeht oder jetzt den Kopf trifft oder auch den Kopf auf den Boden wirft oder sowas. Von daher, für mich war es ein klarer Non-Call. Und genau in so einer, was mich halt immer so ärgert, in so einer Situation, wo es darum geht, wir sind in den entscheidenden Minuten des Spiels. Ja, und das hatten wir ja auch schon so oft in der NFL, dass eben in den entscheidenden Minuten dann so ein Call einfach ein Spiel entscheidet, wo man nur denkt, lass es doch. Wenn es nicht hundertprozentig klar ist, dass es eine Strafe ist, lass es einfach und lass es die Spieler sozusagen dann entscheiden, das Spiel. Und das ist das, was mich besonders ärgert. Worüber man im Spiel allerdings auch reden muss, ist, dass die Falcons es jetzt auch nicht unbedingt verdient hätten, das Spiel zu gewinnen. Also wenn man sich die ersten Drives anguckt, dann haben wir hier Punt, 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 Mistfield Go, Punt, Punt und dann Touchdown, der allerdings schon im vierten Quarter war. Also da ging offensiv sehr, sehr wenig bei den Falcons. Und ich bin auch der Meinung, Marcus Mariota, so langsam wird's Zeit für Desmond Ridder. Weil Mariota gibt der Offense einfach nicht so viel. Klar, er hat auch hier wieder ein paar gute Momente als Runner, 61 Rushing Yards am Ende, aber so im Passing Game, klar, man kann jetzt auch sagen, okay, Kyle Pitts fiel aus, Cordarrelle Patterson auf IR, aber du hast ja auch immer noch einen Drake London, also ein bisschen mehr offensiver Output wäre da schon drin gewesen. Und die Buccaneers, man hatte ja am Anfang so das Gefühl, die ziehen da ganz entspannt weg. Ja, als es so 21-0 stand, hatte man so das Gefühl, okay, entspannter Sieg, aber am Ende dann doch noch mal ein bisschen gewackelt und eben wie gesagt mit etwas Glück dann am Ende gewonnen, aber trotzdem würde ich schon sagen, dass es ein verdienter Sieg für die Buccaneers war.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich meine, das war ja quasi eigentlich über drei Viertel war das eigentlich Tampa Bay's Spiel und dann haben sie halt ja nochmal die Tür aufgemacht, dass die Falcons zurückgekommen sind und ja, natürlich dieser Call ist natürlich etwas, wo du überlegst, ne, es war 3. und 5 bei 3:03 zu spielen. Wenn der Sack normal gecallt wird, dann hast du halt noch 3 Minuten Zeit, diese Partie zu drehen und das wäre wie gesagt möglich gewesen. Der Schiedsrichter hat es auch begründet. Er hat gesagt, dass er der Quarterback unnecessarily throwing into the ground, also unnötig in den Boden geworfen wurde. Für mich wäre das dann eher so ein bisschen so unnecessary roughness oder sowas gewesen, jetzt nicht roughing the passer in dem Sinne, aber gut. Er hat so entschieden, Kollege Jerome Boga, der Whitehead, und da kann man leider nichts mehr daran ändern, auch wenn es der wahrscheinlich schlechteste Call in den letzten Jahren zumindest gewesen ist. Ich glaube, da können wir uns vielleicht auf jeden Fall drauf einladen, zumindest in der Strafenhinsicht. Dann haben wir auch alle kontroversen Pass fangen oder Out-of-Bounds-Steppen oder was auch immer, zumindest der erstmal außen vor gelassen unter Pass-Interference. Also das war, glaube ich, schon auf jeden Fall eine sehr kontroverse Roughing-the-Passer-Strafe. dann lass uns, Kevin, jetzt so ein bisschen uns mit ein paar Spielen beschäftigen, in die wir so ein bisschen tiefer reingehen wollen. Da wollen wir natürlich auch den Blick werfen auf die NFC East, denn wir dürfen nicht vergessen, die NFC East ist unglaublich stark in diesem Jahr. Sie haben es geschafft, jetzt nach 5 Spielen, dass drei Teams jeweils 4 Siege geholt haben. Das haben, seitdem es 8 Divisions in 2002 gibt, nur 3 andere Divisions bisher geschafft in diesem Zeitraum. Also von daher sehr, sehr überraschend, zumal es die NFC East schon mal geschafft hat, 2008. Jetzt 14 Jahre später haben sie es wieder geschafft. Wollen jetzt aber den Anfang machen mit den starken Dallas Cowboys, die ohne Dak Prescott irgendwie ein bisschen beflügelt sind, gewinnen mit 22-10 gegen die Los Angeles Rams und das war wirklich ein all-around tolle Team-Effort, den man wieder genutzt hat und da sich so den Sieg hat holen können.
Ja, also wenn wir vielleicht erstmal mit den Dallas Cowboys, mit der Defense anfangen wollen, diese Defense ist halt absolut legit. Also da besteht mittlerweile kein Zweifel mehr dran. Jetzt kann man sagen, und wenn man möchte, diesen Sieg wieder relativieren, indem man sagt, gut, die Offensive Line der Los Angeles Rams war eben auch verletzungsgeplagt. Ich glaube, fünftes verschiedenes Lineup im 5. Spiel. Trotzdem, was DeMarcus Lawrence, Micah Parsons und die anderen Jungs da an der Defensive Line, was die spielen oder auch wie Dan Quinn seine Defense schemt, das ist schon stark. Also das ist eine Defense, gegen die man erstmal bestehen muss. Und diese Defense hat auch gestern dafür gesorgt, dass die Dallas Cowboys sofort mit Momente, mit ordentlich Rückenwind in dieses Spiel gegangen sind. Und das hilft dann eben auch, eine doch eher limitierte Offense, auf dem Feld zu halten, sag ich mal. Cooper Rush, kann man sagen, ja, jetzt hat er wieder gewonnen, aber statistisch war das wieder nicht gut. Er ist kein Starting Quarterback, also da kann Jerry Jones so sehr sagen, dass es ein Quarterback, eine Quarterback-Controversy geben könnte, wie er möchte. Im Endeffekt wird Dak Prescott starten, weil er der deutlich bessere Quarterback ist und den Ball auf Arten bewegen kann, wie es ein Cooper Rush eben nicht kann. Da waren gelegentliche Big Plays dabei. Der Catch von Michael Gallup zum Beispiel war überragend an der Sideline. Das Laufspiel funktioniert mit Tony Pollard überraschend besser als mit Ezekiel Elliott. Sie spielen sehr viel, das momentan ja sehr gehypt Pony Personal, heißt mit 2 Running Backs anstatt des Fullbacks mit drin. Und alles in allem sind die Cowboys ein sehr, sehr starkes Team, weil sie jetzt natürlich ordentlich Rückenwind haben und man sich, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen kann, wie dieses Team dann funktioniert, wenn dann Dak Prescott zurückkommt, wo dann offensiv dann einfach auch viel mehr geht. Trotzdem muss man sagen, die Los Angeles Rams haben auch einfach nicht gut gespielt. Also ich kann mir das nicht erklären, was mit diesem Team los ist. Das Laufspiel funktioniert nicht. Man hat gestern auf Biegen und Brechen versucht, Cam Akers irgendwie einzubringen. Es hat nicht funktioniert. Ein Schatten seiner selbst seit der Verletzung. Cooper Kupp hat halt sein Ding gemacht, aber das ist halt auch der Einzige, der da sein Ding macht. Matthew Stafford war letztes Jahr schon sehr Interception-lastig, dieses Jahr wieder mal. Ich weiß nicht, ob das ist, worauf man sich einfach mit ihm einstellen muss, dass er zwar diese Chunk-Plays raushauen kann und dann auch mal Pässe anbringen kann, die dann wahrscheinlich nur wenige anbringen können. Da waren ja auch Bälle auf Kupp dabei, wo er wirklich gut gecovert ist, aber die dann wirklich perfekt geworfen sind. Ich weiß nicht, weil Sean McVay, also der Head Coach, eigentlich auch einer der kreativsten Playcaller ist. Da erwarte ich mir dann auch mehr mit dem Personal, was man hat. Und bei den Rams, die performen überall halt unterdurchschnittlich. Die Defense lässt zu viel zu. Aaron Donald hatte seine Momente, ist halt Aaron Donald, aber auch Jalen Ramsey sieht teilweise schlecht aus. Und ja, die Offensive, wenn Cooper Kupp nicht für 160, 170 Yards läuft im Sinne von Pässe fängt, dann geht da offensiv halt einfach auch nicht viel. Und da somit kommt ein Spiel raus, wo man sagen musste, der des Cowboys waren das bessere Team und haben völlig zu Recht gewonnen.
Ja, das würde ich definitiv auch so unterschreiben wollen. Ich meine, du hast jetzt schon viele Punkte auf jeden Fall angesprochen, auf die wir ein bisschen eingehen wollen. Lass uns erstmal noch ein bisschen, Brien, bei den Cowboys bleiben. Ne? Wir haben es ja schon gesagt gehabt, Cooper Rush hat wieder ein gutes Spiel gehabt, solides gelöst. Musste zwar nicht viel werfen, aber konnte sich halt auch auf seinen Running Game verlassen. Tony Pollard hat es gut gemacht mit diesem schönen langen Touchdown und natürlich auch die Defensive, die da sehr, sehr gut ist. Und was ich halt, worüber man vielleicht auch gar nicht so drüber redet, ist eigentlich Anthony Barr, der ja eine gute Rolle nimmt. nimmt und quasi dann auch dann es möglich macht, dass halt ihr Superstar Micah Parsons vorne viel mehr eingesetzt werden kann. Hatte wieder 2 Sacks, 3 Quarterbacks-Hit, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Man hat ja auch diesen Strip-Sack gehabt von DeMarcus Lawrence direkt zum Beginn der Partie. Also ja, das ist genau das. Man hat eine gute Defense, die man hat, man macht offensiv wenig Fehler und damit kann man halt auch aktuell solche Spiele halt auch gewinnen, weil halt die Offensiven in diesem Jahr jetzt noch nicht so überragend sind. Und ich glaube, da haben die Cowboys aktuell so einen guten Weg für sich gefunden, auch wenn man dann natürlich nicht drüber reden kann, dass Cooper Rush der überragend bessere Quarterback ist als Dak Prescott.
Ja, also was mich halt besonders beeindruckt, ist so ein bisschen die Tiefe im Pass-Rush. Also du hattest eben schon angesprochen, Micah Parsons natürlich ein absoluter Wahnsinnsspieler. Dann hast du auf der anderen Seite noch einen DeMarcus Lawrence. Du hattest noch einen Osa Odigizuwa, der hatte 4 Quarterback-Hits und auch einen Sack, 2 Tackles for Loss in dem Spiel. Und natürlich Dorrance Armstrong, so ein bisschen der ja unlikely Hero, wenn man so will, direkt zu Beginn mit diesem Strip-Sack. Und danach hat er ja auch noch einen Punt geblockt, der dann ja auch noch zu Punkten geführt hat. Von daher ist Wahnsinn, was die für eine Tiefe einfach haben in der Defense. Und es funktioniert einfach richtig, richtig gut. Da muss ich auch mal sagen, Dan Quinn, ich als Falcons-Fan nicht immer der größte Freund von Dan Quinn und seiner Art und Weise, Defense zu spielen. Aber der hat sich wirklich gemacht. Und bei den Cowboys, das sieht einfach richtig gut aus. Und wenn du dann bedenkst, okay, ja, die Offense ist jetzt nicht überragend mit Cooper Rush, aber wenigstens funktional. Und dann kommt eben noch ein Dak Prescott bald ja wahrscheinlich wieder. Dann sieht das doch richtig gut aus. Du hast mit CeeDee Lamb und Michael Gallup auch ein gutes Receiving-Duo. Dalton Schultz war jetzt auch angeschlagen die letzten Wochen, aber wird, denke ich, auch wieder noch eine gute Rolle spielen. Tony Pollard, für mich auch sowieso ein extrem unterschätzter Spieler. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde dem tatsächlich noch deutlich mehr Chancen und Touches geben als einem Ezekiel Elliott vielleicht. Wenn man jetzt mal so bei Next-Gen-Stats guckt, bei Rushing Yards Over Expected per Attempt ist Tony Pollard auf Platz 2 zwischen DeAndre Swift und Nick Chubb. Also der ist einfach richtig, richtig stark. Und ja, die Cowboys sind auf jeden Fall, und vor allen Dingen, wenn Dak Prescott zurückkommt, dann sind die Cowboys ein Kandidat, um auch einen tieferen Playoff-Run zu starten. Und das hätte ich vor der Saison definitiv nicht gedacht.
Ja, das hätten wir, glaube ich, alle nicht gedacht. Also wir waren uns ja eigentlich relativ einig, dass die Eagles klar diese Division anführen werden und dann, ja, schauen wir mal, was die anderen Teams dahinter machen. Aber dass die Cowboys jetzt hier auch mit 4-1 dastehen nach 5 Spielen, auch gerade nachdem sich auch Dak Prescott verletzt hat, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall eine durchaus größere Überraschung. Und dann lass uns, Kevin, du hast es gerade schon ein bisschen auch erwähnt, über die Rams sprechen. Ne? Die Rams haben 80 Punkte in den ersten 5 Spielen erzielt, also in die 5 wenigsten von einem amtierenden Super Bowl Champion in der Geschichte, und zudem haben sie zum ersten Mal einen Losing Record nach Woche 2, seitdem Sean McVay dort Head Coach ist, und das ist wirklich Zahlen, die wirklich sehr, sehr bezeichnend dafür sind, was das Problem ist. Vor allen Dingen das Problem ist, ich glaube, wir sind uns relativ einig upfront, die schlechteste Grade bei PFF im Sachen Pass-Blocking 49,9, und ich glaube, das limitiert sie einfach unglaublich, weil sie einfach dadurch nicht so auftreten können, ja, wie sie es gerne machen möchten. Da gab es, glaube ich, auch eine Statistik von Ben Baldwin zu. Das ist wirklich sehr, sehr eklatant, inwieweit sie da gar keine Stabilität in die Offense-Line reinbekommen. Natürlich auch mit Verletzungen, klar. Ich glaube, wir haben jetzt schon 3 Center eingesetzt. Aber ich glaube, wenn sie das hinbekommen, dann haben sie viele Probleme wahrscheinlich schon wieder gelöst.
Ja, mit der Offensive-Line steht und fällt halt das Spiel der Los Angeles Rams. Ich habe es ja gerade gesagt, es ist ja nicht nur das Passspiel, was stagniert, sondern auch das Laufspiel, und das alles ist natürlich verknüpft. Also Cam Akers ist ja nicht plötzlich auf einmal ein völlig anderer Spieler, nur weil er von einer Verletzung zurückkommt, und sicherlich ist er nicht mehr der Alte. Trotzdem hat Sean McVay ja in der Vergangenheit bewiesen, dass dieses Outside-Zone-Play-Action-Scheme, was er sehr gerne spielt, was mit Matthew Stafford im letzten Jahr ja auch sehr gut funktioniert hat, dass das aus jedem Running Back so ein gewisses Potenzial rauskitzeln kann. Wenn natürlich die Offensive Line so gehandicapt ist, wie es die der Rams in dieser Saison ist, dann ist es natürlich schwierig. Also Cooper Kupp, wenn man jetzt vielleicht nochmal auf ihn schauen möchte, er ist sicherlich Wide Receiver Number One, ist aber auch nicht der klassische Deep Threat. Also er ist eher jemand, der in der Slot spielt und dann für Yards After Catch halt daraus seine Stärken macht und daraus auch viele Yards generiert. Und das zeugt dann eben auch davon, dass Matthew Stafford in der Pocket gar nicht viel Zeit hat. Dass er gar nicht die Zeit hat, namentlich jetzt zum Beispiel Tutu Atwell oder auch Allen Robinson anzuwerfen, die ja eher dafür da sind, dann die tieferen Pässe zu fahren. Ist auch ein Faktor, wenn man jetzt über Odell Beckham Jr. reden möchte, der immer noch vertragslos ist. Ja, der wird sich natürlich auch denken, okay, ja, wenn, was bringt es mir, wenn die Offensive Line bei den Rams so problematisch ist, dass die Wide Receiver, die als Deep Threat eingesetzt werden, gar nicht richtig bedient werden können. Somit ja, vieles wird sich relativieren, wenn die Offensive Line sich stabilisiert. Auf der anderen Seite müssen die Rams natürlich schauen, wie sie bis dahin es schaffen, Spiele zu gewinnen. Denn die Niederlage gegen die Cowboys, jetzt hat man eben gegen eine sehr, sehr, sehr starke Defense gespielt, aber du hast es vorhin statistisch belegt, auch in den vergangenen Wochen war die Offense von Los Angeles jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, das lag jetzt einfach daran, dass sie jetzt gegen eine sehr starke Defense gespielt haben, sondern es lag mitunter auch daran, dass sie Probleme haben, den Ball offensiv zu bewegen, dass Matthew Stafford teilweise ein One-Read-Quarterback ist, weil er es sein muss und somit nur zu Cooper Kupp gucken kann und gelegenenfalls mal anderen Receiver in der Slot anwerfen kann. Er hat trotzdem die Tendenzen, tief zu gehen. Das ist dann aber natürlich schwerer, wenn du nicht viel Zeit hast. Und ich bin sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen bei den Rams weitergeht. Bin gespannt, was sich da alles noch tut, was man machen kann. Denn daran wird sich Sean McVay auch messen lassen müssen, dass er in solchen Situationen zeigen kann, dass er einer der besten Headcoaches der NFL ist.
Ja, definitiv. Da bin ich absolut bei dir. Also da ist er jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr gefordert, da auch besser reinzukommen. Natürlich, die Aufgaben werden nicht leichter. Also die Offensive Line, wie gesagt, wird auch nicht sonderlich gesund werden. Da muss man mal gucken, wie weit dann vielleicht der eine oder andere mal zurückkommen kann. Und die müssen halt einfach gucken, dass sie einfach jetzt mal eine Unit hinbekommen, die einfach da mal wirklich so 2-3 Wochen mal zusammenspielen kann, mehr Trainingseinheiten bekommen, dass man einfach auch die Abstimmung dann passen. Denn wenn wir uns mal anschauen, in den nächsten Wochen, okay, jetzt kommen die Panthers, das ist eine machbare Aufgabe, aber dann nach der Bye Week warten die 49ers, die Niners, die Buccaneers, die Cardinals, die Saints, drei der vier genannten Teams zuletzt haben einen starken Pass-Rush und die werden natürlich genau das machen, die werden deine Offensive Line sowas von zerlegen, dass du halt einfach kaum Zeit hast und da bin ich sehr gespannt, inwieweit da Sean McVay da irgendwie was finden kann, um die Lösung zu bekommen. Ich meine, wenn man mal guckt, im letzten Spiel haben sie 0,13 Yards gehabt, bevor der Running Back getoucht wurde. Also das ist noch nicht mal 0,2 Yards, das ist nichts. Also ist ja quasi, du bist quasi durch und dann hast du schon direkt den Kontakt da von dem Gegenspieler. Also da muss viel getan werden bei den Los Angeles Rams. Ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Aber das wird, glaube ich, keine einfache Lösung, denn wie gesagt, die Spieler müssen sich dran gewöhnen. Es sind viele Spieler, die auch noch nicht so viel Spielzeit bekommen haben in der NFL. Da kann man es auch verstehen, dass sie halt noch nicht dieses Level haben, wie halt die Jungs, die sie im letzten Jahr halt getragen haben, einen Andrew Whitworth beispielsweise oder so. Also da ist wirklich noch viel, viel zu tun für die Rams. Das werden mit Sicherheit auch noch schwierige Wochen für die Fans werden. Und dann schauen wir mal, wie es dann dort für sie weitergehen wird. Wir machen jetzt eine Pause und kommen dann gleich auf weitere starke Teams aus der NFC East zu besprechen und ein Team, das muss gelobt werden und ich glaube, da wird es einen besonders freuen, den Kevin, aber dazu gleich mehr hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück und bleiben auch in der starken NFC. Ich habe es ja gesagt gehabt, drei Teams haben ja schon einiges an Siegen eingefahren. Da wollen wir natürlich zu dem Team gehen, was aktuell die Division anführt und als einziges Team bisher noch ohne Niederlage ist. Die Philadelphia Eagles gewinnen mit 20-17 gegen die Arizona Cardinals in der Partie, die dann hinten raus nochmal ein bisschen spannender geworden ist, wo sich die Eagles ein bisschen noch Probleme auch gehabt haben. Aber trotzdem, sie behalten die Nerven und gewinnen die Partie und bleiben somit unbesiegt, Brien.
Ja, es war am Ende ein bisschen spannender, als man sich das vielleicht während des Spiels teilweise gedacht hatte, weil die Cardinals am Ende noch ein Field Goal aus 43 Yards versucht haben für den Ausgleich, aber ja, der Ersatzkicker Matt Amendola dann vergeben hatte. Das war so ein bisschen lustig, weil es beide Teams ein bisschen ja, Probleme hatten auf Kicker. Beide etatmäßigen Nummer 1 Kicker, Matt Prater bei den Cardinals und der Philadelphia Eagles Kicker, dessen Namen ich jetzt gerade, Jake Elliott, genau, beide verletzt ausgefallen und deshalb beide durch ja, Backups ersetzt. Und das hat am Ende dann so ein bisschen vielleicht auch den Unterschied gemacht. Cameron Dicker in seinem NFL-Debüt für die Eagles ein bisschen nervenstärker als Matt Amendola. Aber letztendlich muss man sagen, die Eagles sind einfach ein wahnsinnig starkes Team. Also die haben offensiv richtig gute Waffen. Jalen Hurts spielt wirklich gut, auch teilweise aus der Pocket. Das Spiel war jetzt tatsächlich auch eher ein teilweise etwas schwächeres Spiel von ihm, aber dafür war er dann wieder als Runner sehr gefährlich. Ja, 61 Rushing Yards, auch 2 Touchdowns erzielt. Aber die offensiven Waffen sind es halt einfach, ne? AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, auch auf Running Back Miles Sanders und Kenneth Gainwell, das sieht eigentlich echt ganz gut aus. Die Defense sowieso. Die Eagles sind einfach richtig gefährlich und Stand jetzt würde ich sagen, das beste Team in der NFC und auch durchaus zu Recht noch ungeschlagen.
Ja, definitiv. Also das würde ich auch gar nicht bestreiten, dass sie nicht ohne Grund da unten stehen. Ich meine, das war auch ein bisschen bezeichnend, die beiden Touchdowns, die sie da gemacht haben. Ich glaube auch gerade beim ersten, wo dann ja Jalen Hurts von seinen Teamkollegen auch ein bisschen auch in die Endzone gedrückt worden ist, so ein bisschen, weil es dann auch aus ja sehr einer Distanz gewesen ist, so ein Goal-Situation. Also von daher, ja, sie sind wirklich aktuell das Team, was man schlagen muss. Sie machen halt dann aber auch, finde ich, so gut die Offensive halt auch ist, defensiv dann halt auch Plays, Kevin. Ne? Also das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass sie dort auch, ja, auch ihre Stärke gefunden haben, auch gerade natürlich im Pass Rush, in der Defensive Line haben sie sich ja gut gesteigert, auch wenn sie jetzt nicht überragend gewesen sind gegen die Cardinals, aber trotzdem über die Defense darf man auch nicht aus Acht lassen, der Eagles, denn die war ja letztes Jahr ein großes Problem, aber mittlerweile zählt sie eher auch ja, zu einer mindestens durchschnittlichen Unit.
Ja, man kann das, also ich glaube, die Philadelphia Eagles sind insgesamt ein Team, das sich so beschreiben lässt, they're winning between the trenches, wie man im Englischen so schön sagt. Also Offensive Line und Defensive Line sind für die Eagles in der Saison der Schlüssel zum Erfolg. Offensiv, das habt ihr gerade ja gut zusammengefasst, funktioniert halt sehr viel, weil die Offensive Line sehr gut funktioniert. Miles Sanders funktioniert mit Gainwell im Running Game. Jalen Hurts als Dual Threat Quarterback funktioniert. AJ Brown und Devante Smith sind dann als Passempfänger natürlich auch nicht schlecht. Also gerade AJ Brown hat mich positiv überrascht, weil bei den Titans war es ja eher so, er hat sehr viel aus den wenigen Targets gemacht, die er bekommen hat. Und jetzt mit der größeren Workload war ich nicht sicher, auch aufgrund der Quarterback-Situation, ob das zwangsläufig Früchte trägt. Muss man sagen, hat es zweifelsohne. Auch Nick Sirianni macht einen super Job. Und defensiv, der Pass-Rush ist gut, da hast du immer noch einen sicherlich in die Jahre gekommenen, aber immer noch sehr guten Fletcher Cox. Und du sagst es eigentlich schon, das Team profitiert halt, also es erinnert mich ein bisschen an die Cincinnati Bengals aus dem letzten Jahr, nicht unbedingt hinsichtlich der Spielweise, aber dass du eben eine Unit hast, die einfach extrem stark spielt und die andere Unit durch Big Plays und Kontinuität und einfach solidem Play quasi mitzieht. Und so ist es bei den Eagles in diesem Jahr. Die Offensive ist stark, sie können den Ball auf so viele verschiedene Arten und Weisen bewegen und die Defense ist immer da, wenn sie gebraucht wird. Und das hat man in den ersten 5 Spielen jetzt gesehen und ich bin, wenn man jetzt schon ein bisschen vorausblicken möchte, trotzdem sehr gespannt, wie lange und wie nachhaltig das funktioniert. Ich wurde eines Besseren belehrt, was Jalen Hurts angeht. Ich wurde eines Besseren belehrt, was Nick Sirianni angeht. Aber ob die Eagles dadurch jetzt schon wirklich das Team to beat sind, auch hinsichtlich Postseason, weiß ich nicht. Also es ist halt noch eine sehr junge Saison. Es sind noch sehr viele Spiele zu spielen. Aber bisher muss man sagen, ob Offense, Defense oder Special Teams, die Eagles sind aktuell vielleicht nicht das stärkste Team, auch wenn der Record ist den Anschein macht, aber sie sind definitiv eines der Teams, die aktuell von sich reden machen und zu Recht die beste Bilanz in der NFL haben.
Ja, definitiv. Also da bin ich glaube, da stimme ich dir in vielen Dingen einfach zu. Also sie haben es gut hinbekommen. Wir mal gucken, die Eagles haben 11 QB Pressures bei 42 Pass Attempts zwar hinbekommen, aber sie haben das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, auch wenn sie da wirklich teilweise lange auch auf dem Feld gestanden sind, also wirklich lange Drives, die sie hatten, auch gerade dann hinten raus, wo es ja dann mindestens immer dann neue Plays gegeben hat für die Cardinals, weil sie immer hoch konzentriert haben, einfach wirklich versucht, dann noch wirklich die Punkte dann möglichst wegzuhalten. Natürlich am Ende dann mit ein bisschen Glück, dass der halt das Field Goal dann nicht reingeht, aber trotzdem, das ist schon wirklich, macht viel Spaß und vor allem sind sie halt sehr, sehr gut in der zweiten Hälfte, also im zweiten Viertel, wenn wir uns das mal anschauen, 92 Punkte im zweiten Viertel und die beste Point Differential mit plus 68, das sind die Rekorde in die jeweiligen in diesem Quarter, die Rekordmarke ist aus den, ja, 40er, also 1939, 1941, also schon über 80 Jahre haben diese Sachen standgehalten und jetzt haben es die Eagles geknackt und das ist wirklich eine, ja, tollen Performance. Lass uns dann aber auch sprechen, Brien, über die Cardinals, über die wir natürlich auch sprechen müssen, denn wie gesagt, so gut es die Eagles gemacht haben, so richtig darf man auch nicht vergessen, dass halt auch die Cardinals es wieder nicht hinbekommen haben, das Potenzial, was sie zu besitzen, hinzubekommen. Wieder ist es im ersten Viertel überhaupt nichts funktioniert. Aktuell haben sie im ersten Viertel 0-38, also keine Punkte erzielt und 38 zugelassen. Das ist vor allen Dingen, das letzte ist in Ordnung, aber das erste halt überhaupt geht überhaupt gar nicht und da muss man auch schon drüber sprechen, weil die ersten Plays ja gescriptet sind, dass sie halt dringend ihren Gameplan überarbeiten müssen, ihre Runs gehen. Müssen sie entweder besser scouten oder müssen sie besser executen?
Das ist so ein bisschen die Frage, aber ich verstehe es einfach nicht. Das Team hat so viel Potenzial, so viel offensives Potenzial vor allem und ständig ist das Team am Ende irgendwie einem Rückstand am Hinterherlaufen, weil wieder das Gleiche passiert wie in jedem Spiel. Sie liegen direkt zu Beginn zurück und können nicht scoren und können aber selbst auch keine Punkte verhindern. Auch hier wieder, du läufst dann wieder einem 0-14 Rückstand hinterher. Und man hat das Gefühl, und das finde ich eigentlich das Seltsame dabei, sobald sie hinten liegen und dann eben Kyler Murray mehr übernimmt, sie in No-Huddle gehen, schneller spielen und eben nicht mehr so dieses, ja, das ganze Play-Calling ein bisschen schneller geht, vielleicht auch nicht mehr diese gescripteten Plays so viel verwendet werden, dann hat man das Gefühl, läuft es viel besser. Kyler Murray ist dann auch sicherer irgendwie, hat man das Gefühl. Und das funktioniert einfach deutlich besser. Und das finde ich dann schon auch ein Zeichen dafür, dass man auch kritisch den Head Coach Cliff Kingsbury dann mal betrachten muss. Weil das kann ja nicht sein, dass du mit so einer Offense, weil du hast ja Playmaker. Kyler Murray ist ein richtig guter Quarterback. Ja, Marquise Brown ist ein sehr guter Wide Receiver, Zach Ertz, ein guter Tight End, Rondale Moore, AJ Green, das sind alles gute Spieler, die du, wenn du die richtig einsetzt, durchaus kannst du damit was machen. Auch Running Backs haben sie ja durchaus gute Leute. Also da bin ich ein bisschen überfragt, warum das wirklich in jedem Spiel die gleichen Probleme sind. Und ich bin immer der Meinung, du kannst Probleme haben, ja, aber ich erwarte dann von dem Trainer, dass er zumindest mal versucht, was dagegen zu tun. Und den Eindruck habe ich bei den Cardinals jetzt nicht. Und irgendwann muss man sich dann schon mal die Frage stellen, ob Cliff Kingsbury dann vielleicht nicht der richtige Trainer ist für dieses Team.
Ja, stell mal den doch, Kevin. Was ist denn deine Meinung?
Ja, also ich glaube, Cliff Kingsbury, beziehungsweise ich glaube nicht, Cliff Kingsbury war ja vor der Saison schon einer der Head Coaches, wo man gesagt hat, er ist zumindest mal angezählt, weil Brien hat es richtig zusammengefasst, das Team hat ja Talent. Also man hat auch in den richtigen Momenten, als Kyler Murray eben noch in seinem Rookie-Deal war, hat man das Team mit Waffen verstärkt. Die Andrew Hopkins, der jetzt natürlich noch raus ist wegen der Suspendierung, aber auch J.J. Watt, der sich dem Team angeschlossen hat. Jetzt hat man Hollywood Brown geholt. Also man tut da schon viel, um dieses Team stärker zu machen und diesen Playoff-Run zu ermöglichen. Und dafür ist es halt unerklärlich, dass dieses Team auch gerade im ersten Viertel immer so schlecht dasteht. Gestern, als ich die NFL geschaut habe, habe ich mir nochmal vor Augen geführt, dass zum Vergleich Kyle Shanahan von den San Francisco 49ers seine ersten 24 Plays durchskriptet zu. Also das machen ja viele Headcoaches, dass gerade die ersten Plays geskriptet sind und ein fester Ablauf steht, aber er ist dann eben so, er hat 24 Plays, ändert zur Halbzeit dann aber, je nachdem wie das Spiel gelaufen ist, diese nochmal ab und adjusted entsprechend. Und wie Brien richtig sagt, irgendwann muss dann auch mal der Blick auf Cliff Kingsbury gehen und die Frage erlaubt sein, wieso er es nicht hinbekommt, mit diesem Team auf lange Sicht an dem Problem zu arbeiten. Es ist ja nicht so, dass die Cardinals diese Probleme erst seit kurzem hätten. Es ist nicht so, dass man sagt, es ist für Außenstehende und logischerweise dann auch für die für die Personen, die dort handeln, nicht ersichtlich, woran es liegt. Es gibt einfach für dieses Team keine Ausreden mehr. Und gerade in einer NFC West in der Saison, muss man sagen, die ausnahmsweise mal nicht so stark ist, wie wir es gewohnt sind. Gerade da wäre es für die Cardinals eine große Chance, da jetzt reinzustoßen und zu schauen, okay, die Rams schwächeln. Die 49ers müssen mit ihrem Backup-Quarterback durch die Saison gehen. Jetzt ist hier die Chance für uns anzugreifen. Aber ich sehe es halt nicht. Und ich sehe auch nicht, dass Cliff Kingsbury da die Antworten parat hat. Seine Air Raid Offense, für die er viel Lob bekommen hat und mit denen er ja, die er ja auch bei diesem Team nachhaltig etablieren sollte, auch die greift nach wie vor nicht so richtig. Und da muss man sich wirklich fragen, ob Cliff Kingsbury noch der Richtige ist. Also ich glaube, wenn die Cardinals in der Saison die Playoffs verpassen, dann wird das für ihn gewesen sein. Und dann ist eben die Frage, wie wir über die Cardinals denken. Sind sie dann noch so, dass sie sagen, okay, wir versuchen mit dem neuen Headcoach das noch irgendwie rauszuholen und möglichst viel rauszupressen und versuchen es doch mal mit Hopkins und vielleicht J.J. Watt. Oder ob man dann sagt, okay, das hat nicht funktioniert, wir reißen das so weitestgehend ein und lassen mit einem neuen Headcoach quasi versuchen wir einen neuen Ansatz, weil Kyler Murray eben nach wie vor der Franchise-Quarterback der Arizona Cardinals ist.
Tja, ist eine spannende Frage. Wir werden mal gucken. Ich habe auch schon mal gerade mal so einen Spielplan aufgemacht jetzt in den nächsten Wochen. Bei den Seahawks gegen die Saints, bei den Vikings, dann zu Heim gegen die Seahawks, bei den Rams, gegen die 49ers, gegen die Chargers, bevor es dann in die Bye-Week geht. Also das sind Spiele, die du gewinnen kannst, ne? Auch gerade Seahawks, Rams, wo du vielleicht sogar auch dann vielleicht sogar gewinnen musst, weil beide auch durchaus angenockt sind. Sind aber auch Spiele, wo du halt, wenn du halt nicht deine Performance halt bringst, halt auch gut verlieren kannst. Also von daher kann das da wirklich sideways gehen. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, wie weit man da jetzt Schlüsse draus zieht, dass man endlich mal was anders macht zu Beginn der Partie, denn ihr sagt es, immer hinterher zu laufen, das ist einfach mental auch keine einfache Aufgabe, dass du immer wieder zurückkommen musst, dass du immer in dem Rückstand hinterherlaufen musst, also das ist ja auch etwas, wo man einfach auch da mental enorm gefordert ist und ich meine mal so zu führen, weißt du, sich mal so ein bisschen nicht entspannter zu sein, aber halt nicht immer diesen Druck zu haben, okay, wir müssen hier ziehe ich halt jedes Play, weil wir halt in jedem Play halt zurückkommen müssen unbedingt. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich und schauen wir mal, ob das irgendwann hinbekommen wird in diesem Saison, vielleicht in nächste Woche bei den Seattle Seahawks. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die nächste Pause, kommen wir gleich zurück. Ihr merkt, es ist viel zu besprechen. Und dann natürlich noch über die weiteren Partien sprechen, über die zwei, die noch ausstehen. Mal gucken, ob wir das in einen Tag reinbekommen. Da müssen wir mal gucken, wie weit Kevin da seine Giants in den Himmel lobeln wird. Aber dazu gleich mehr hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen über das letzte Team in der NFC East sprechen. Das letzte Team, was so gut dasteht, mit 4 Siegen, 4-1 gestartet. Der beste Start seit 2009, damals mit 5-1 gestartet. Und die Rede ist von den New York Giants, die im London Game gewinnen gegen die Green Bay Packers 27-22. In der Partie, wo sie eigentlich der große Underdog waren, 9 Punkte Underdog bei den Buchmachern gewesen, der größte Upset-Sieg in der bisherigen NFL-Saison, weil halt die Giants diese Partie gewonnen haben. Und Kevin, lasst mal deinen Gedanken jetzt freien Lauf als Giants-Fan. Ich glaube, du bist sehr, sehr zufrieden über die Partie, auch wenn es ein harter Fight hinten raus gewesen ist, um dann wirklich noch diese Partie drehen zu können.
Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal wirklich nur mit den Giants an, bevor wir zu den Green Bay Packers kommen. Zu Beginn hat man gleich gemerkt, die Giants, das ist quasi ein Auswärtsspiel. Also man hat das an der Stimmung im Tottenham Hotspur Stadium gemerkt. Und gerade zu Beginn hatten die Giants ja richtige Probleme, in dieses Spiel zu finden. Und ich habe mir das angeguckt und mir auch gedacht, ja gut, das ist eine sehr ausrechenbare Offense. Die Offense ist Saquon Barkley, der irgendwie auf so viele verschiedene Arten und Weisen eingebunden werden muss. Und es wurde dann aber hinten raus besser. Also die Defense hat sich dann gesteigert und offensiv hat man dann auch einfach gelegentliche Big Plays gehabt. Darius Slayton war ganz gut. Und Saquon Barkley ist dann eben auch ein Spieler, der früher oder später ins Laufen kommt. Was aber auch daran liegt, und das ist für mich das, beziehungsweise es gibt zwei maßgebliche Takeaways von dem Spiel. Zum einen, Brian Daboll ist halt einfach ein offensives Genie. Also die Tatsache, dass die Giants qualitativ nicht den besten Roster haben, ist offensichtlich. Aber er schafft es eben durch kreatives Playcalling, dieses Defizit zu egalisieren. Das hat man bei dem Touchdown von Bellinger gesehen. Das hat man einfach im Verlauf des ganzen Spiels gesehen, wie er es schafft, seine Spieler frei zu schieben, sodass eben auch ein Quarterback wie Daniel Jones, der von einer Verletzung zurückkommt, der auch seine Limitierungen hat, dass er mit dieser Offense funktionieren kann. Also der Drive, der dann tatsächlich zur zeitweise 27-20 Führung geführt hat, der war halt einfach enorm stark, der war gut geschemt, und das muss man Brian Daboll lassen. Und der zweite Takeaway, Daniel Jones, ich finde es wirklich schwierig, mir ein Urteil über ihn zu bilden. Jetzt bin ich wieder so, dass ich sage, dass gestern war eine gute Leistung, aber man hat nach wie vor gesehen, dass er eigentlich ein sehr limitierter Quarterback ist. Er ist mobil, sein Arm ist gut, aber sein Decision-Making ist teilweise nicht gut. Er braucht sehr lange, um Receiver wirklich zu finden, muss warten, bis die Fenster offen sind, bevor er sie anwirft, während im Direktvergleich ein Aaron Rodgers weiß, wann ein Receiver offen ist, doch bevor das Fenster da ist. Und da ist eben Daniel Jones nicht auf dem Level. Trotzdem, das ist wieder die Kehrseite, er hatte gestern auch eigentlich nichts. Also die Offensive Line, Evan Neal zahlt immer noch sehr viel Lehrgeld, das muss man sagen. Kenny Golladay war raus, Sterling Shepard war raus, Kadarius Toney war raus. Eigentlich war alles und jeder verletzt, der dieser Offense sonst irgendwie einen kleinen Spark geben kann. Und dafür war das ein echt starker Sieg. Und abschließend, die New York Giants sind jetzt das wohl schlechteste 4-1 Team aller Zeiten, wenn man den ganzen Experten auf Twitter und Instagram Glauben schenken darf. Aber ich glaube, mittlerweile ist irgendwann muss man einfach mal sagen, the record doesn't lie. Also man hat die Titans geschlagen, man hat jetzt die Green Bay Packers geschlagen. Und völlig egal, was man über das Talent dieses Teams sagen möchte, sie gehen als vermeintlicher Underdog in fast jedes Spiel, aber sie finden immer Sieg im Wege, um zu gewinnen. Das hat Saquon Barkley auch gesagt. Egal was ist, man hat immer das Gefühl, dass dieses Team zurückkommen kann. Das liegt nicht nur an der Mentalität und am Coaching, sondern auch daran, dass diese Spieler alle mit einem Chip auf ihrem Shoulder spielen und einfach wissen, uns hat eh keiner auf der Rechnung. Und es macht aktuell Spaß, den Giants zuzugucken, obwohl sie nicht den attraktivsten Football spielen.
Ja, ich merke es jede Woche, wenn ich tippe auf die gegen die Giants und jede Woche verliere. Das merke ich da auch schon auf jeden Fall. Ja, aber es ist für mich eigentlich die Geschichte dieser Giants ist eigentlich Brian Daboll. Reni Burkner hat gleich auf Twitter geschrieben, dass er für ihn der Early Favorite auf den Coach of the Year Award ist. Und ich meine, wir haben es auch gesehen. Ich habe doch das Video geteilt, wo er dann nach dem Sieg dann sich dann feiern lässt von den Fans und dann in die Richtung Katakomben läuft. Ich glaube, das ist wirklich, Brian Daboll ist wirklich dieser Erfolgsfaktor aktuell bei den Giants, weil er wirklich das Beste aus diesem Team draus macht und das, obwohl ja, Kevin hat es angesprochen, verletzt damit dabei sind, aber sie kriegen es halt trotzdem immer wieder Sinn und sie haben einfach diesen Glauben, glaube ich, den er vermittelt, dieses Gefühl, diese Leidenschaft für die Partie, für den Sport, dass, ja, dass alles möglich scheint.
Ja, du kannst es ja eigentlich relativ simpel vergleichen mit letztem Jahr unter Joe Judge, also du hattest das ganze Feeling, ja, das ganze Gefühl um das Team herum war ein komplett anderes. Und es ist ja jetzt nicht so, als ob das Team plötzlich komplett verändert ist und alle Spieler anders sind. Ja, klar, Saquon Barkley spielt jetzt besser als die letzten Saisons, nicht mehr so Verletzungsprobleme. Aber du hast immer noch einen Daniel Jones. Du hast immer noch die gleichen Waffen in der Offense, die jetzt aber auch wieder verletzt sind. Und es ist Wahnsinn, dieser Unterschied von einem Joe Judge zu einem Brian Daboll. Ich fand es ganz spannend, Saquon Barkley immer wieder auch als Wildcat-Quarterback eingesetzt, wie er auch letzte Woche schon, als Daniel Jones verletzt war. Und ich fand das eigentlich echt ganz cool. Also da hat man schon ein paar Sachen gesehen. Okay, es ist noch nicht alles perfekt, aber immer wieder so ein, zwei coole Plays ausgepackt. Saquon Barkley trägt diese Offense einfach und Daniel Jones agiert als Game Manager und das ist völlig ausreichend. Dazu eben noch immer wieder gefährlich im Running Game. Und das ist schon, sieht schon richtig gut aus und ich glaube, Brian Daboll könnte tatsächlich einer von diesen Coaches sein, wo man sagt, ja, der könnte noch länger angestellt bleiben bei den Giants und vielleicht dann auch mal wieder eine erfolgreichere Zeit prägen.
Ja, mit Sicherheit. Und ich meine, man sieht es ja auch allein, wie er Saquon Barkley wieder belegt hat. Ne? Zum dritten Mal jetzt in Folge über 100 Scrimmage-Yards, sein längster aktiver Streak seit 2019. Und ich glaube, das spricht schon sehr viel dafür, dass er ihn da sehr gut einbindet, ihn einfach wiederbelebt hat. Und ja, es merkt, man läuft, es läuft einfach bei den Giants. Ich glaube, das kann man einfach sehr, sehr gut zusammenfassen. Und wenn es läuft, dann hast du ein gutes Gefühl, dann kriegst du Selbstvertrauen und so weiter. Und dann kannst du halt auch mal dann schwierige Spiele dann auch so zurückkommen. Auf der anderen Seite, wenn wir über die Green Bay Packers reden, Kevin, so viel Selbstvertrauen ist da natürlich nicht. Letzte Woche knapp nur gegen die Patriots gewonnen, jetzt hier eine Führung abgegeben gegen eine Mannschaft, wo man gesagt hat, okay gut, das darfst du eigentlich nicht, du bist der klare Favorit. Insgesamt wirkt es sowieso, dass diese Packers, das Packers-Team ja irgendwie da ist und auch irgendwie immer wieder gute Plays hat, aber das halt nicht konstant genug hinkriegt und sowohl offensiv als auch defensiv, vor allen Dingen defensiv, finde ich, überhaupt nicht das Potenzial abruft, was wir sie gemacht haben. Also es wurde ja als beste Defense vor der Saison gehandelt. Das sehe ich aktuell null.
Ja, das siehst du dann auch absolut richtig. Also, wenn wir vielleicht erstmal mit der Offensive anfangen, ich gebe gerne zu, ich war ja am Anfang sehr, sehr skeptisch, was die Wide Receiver angeht. Wurde bis dato zum Teil eines Besseren belehrt, also zumindest Romeo Dubs sieht echt gut aus. Gab ja diese Diskussion, schafft er die 800 Yards? Ich glaube, er ist derjenige, dem ich das am ehesten noch zutraue. Aber auch da muss man sagen, die Offense der Packers ist dann schon noch das Bessere dieses Teams. Und das, obwohl Aaron Jones im Laufspiel noch nicht wirklich zum Zug kommt, sah auch gegen die Giants jetzt zeitweise echt übel aus. Man hat eben Aaron Rodgers, der es immer noch schafft, aus nichts irgendwas zu machen und die Bälle teilweise in Fenster wirft, wie ich schon gesagt habe, die gar nicht da sind oder er sie einfach selber kreiert. Also das ist wirklich immer noch einfach sau stark, was er macht. Aber das Problem bleibt die Defensive. Und wie du sagst es schon, das Potenzial, was diese Defensive hat, ist ja unbestritten. Also du hast so viele Playmaker, du hast einen, wenn nicht den besten Cornerback in Jair Alexander. Du hast einen sehr guten Pass-Rush, der gestern in Ansätzen ja gezeigt hat, wozu er fähig ist. Aber trotzdem underperformt diese Defense in dem Sinne, dass die Schemes nicht stimmen, dass die Plays, die da gecallt werden, auch nicht immer Sinn machen. Und es, wenn wir nochmal auf das Spiel gegen die New York Giants gucken, am Anfang habe ich ja gesagt, die Giants fanden schwer rein, da sah das noch echt gut aus, da hat man gesehen, wozu diese Defense eben fähig ist, sodass sie dann eben auch das Zugpferd sein kann, woraus dann ein Aaron Rodgers eine Offense führen kann, dass man eben in der NFL viele Spiele gewinnen kann. Denn Aaron Rodgers ist eben so gut, dass er früher oder später Punkte aufs Scoreboard packt. Und dann ist eben die Frage, wie gut kann diese Defense halten. Aber gegen eine, trotz der Lobeshymnen über die New York Giants, muss man trotzdem sagen, das ist eine limitierte Offense. Man weiß, dass es über Saquon Barkley geht. Man weiß, Brian Daboll ist sicherlich ein kreativer Headcoach und Playcaller zusammen mit Mike Kafka. Aber da haben die Packers einfach nicht defensiv nachgelassen irgendwann. Und das wird dann auch zu Fragen hinsichtlich des Defensive Coordinators führen, dass man sich einfach mal vor Augen führen muss, okay, wie kann es denn sein, dass diese Defense nicht auf dem Level performt, auf der sie performen müsste? Und gestern kam dann eben einfach alles zusammen. Also man hat die Giants eigentlich wieder ins Spiel gelassen, man hatte das Spiel eigentlich recht gut im Griff. Dieser eine lange Drive war dann wirklich fast schon der Genickbruch, weil du hast das gemacht, was du, wenn du die New York Giants bist oder wenn du irgendein Gegner bist, am ehesten machen musst. Heißt, die Packers Defense auf dem Feld halten und Aaron Rodgers vom Feld weghalten. Aber alles in allem, wie schon gesagt, die Defense war nicht so gut, wie man es erwartet hat. Ich gehe aber einfach davon aus, einfach weil das Talent so groß ist, dass das früher oder später noch sich ändern wird. Die Frage wird sein, ob es dann nicht schon zu spät ist.
Ja, das ist wirklich, wirklich die spannende Frage, ob sie das wirklich ja nicht so hinbekommen. Und zumal wir auch hier drüber reden müssen, was ja auch ziemlich auffällig ist, ja, Brien, dass auch vor allem die tiefen Pässe halt nicht funktionieren. Wenn wir uns mal anschauen, in diesem Spiel ging der Ball sechsmal ja als tiefe Pässe rein, kein einziger ist angekommen, zum ersten Mal überhaupt, bei diesen Attempts, bei dieser Anzahl seit Woche 5 2016, dass halt Aaron Rodgers ohne Completion gewesen ist, das ist schon wirklich auch dort bezeichnend, dass es aktuell überhaupt nicht so zusammenläuft, auch wenn wir uns das angucken, 4 von 14, 137 Yards, eine Interception bei solchen Pässen in den ersten 4 Wochen, also da merkt man schon, dass da auf jeden Fall ja einer der großen Probleme ist, dass man da einfach auch in der Offensive einfach so nicht hinkommt. Zudem kommt natürlich auch noch hinzu, dass sie halt auch dann in der zweiten Halbzeit unbekannte Fehler hinbekommen. Denn wenn wir auch hier anschauen, sie haben gerade mal 2 Punkte erzielt nach der Pause und auch ansonsten, auch gegen die Patriots, da war es dann überraschend mal gut, aber ansonsten erzielen sie kaum Punkte nach der zweiten Halbzeit und das ist auch etwas, was mich schon ja auch Fragezeichen bei mir aufruft, warum sie das nicht hinbekommen, dass sie noch in der zweiten Hälfte dann irgendwie ja Punkte überhaupt scoren können.
Ja, du hast es eben gesagt, gegen die Giants 2 Punkte nach der Halbzeit und das war ja auch ein Safety, den die Giants bewusst genau am Ende des Spiels so in Kauf genommen haben. Also das waren ja dann auch keine Punkte, wo man sagt, okay, die haben die Packers erzielt, sondern eher die Giants freiwillig abgegeben.
Ja, gegen die Buccaneers war es ja auch so, auch keine Punkte nach der Halbzeit erzielt.
Genau, und du hast es angesprochen mit den tiefen Pässen, aber letztendlich, da muss man sich dann halt auch fragen, okay, inwieweit ist das jetzt aber auch eigentlich nur das, was wir vor der Saison vielleicht auch erwartet haben, weil du verlierst eben Davante Adams, deinen klaren Nummer 1 Receiver, du lässt Marques Valdes-Scantling gehen, der eigentlich auch so das, ja, der Deep Threat war, der die tiefen Pässe fängt. Ja, du holst dir natürlich mit Christian Watson und Romeo Doubs 2 Receiver, die hoch veranlagt sind, aber Rookies eben brauchen auch noch mal meistens eine Zeit und wenn man sich's anguckt, gestern das Spiel, Randall Cobb, ja, der ist 32, der bekommt 13 Targets, Alan Lazar bekommt 8 Targets, Dubs und Watson zusammen nur 6. Also da sieht man halt auch schon Rodgers vertraut.
Wobei Watson natürlich auch rausgegangen ist, ne, verletzt, habe ich auch vergessen.
Natürlich, klar. Aber man sieht schon, dass ein Rodgers den etablierten Receivern dann doch ein bisschen mehr vertraut. Und ich sag mal so, wenn Randall Cobb dein Nummer 1 Receiver ist, dann hast du schon ein Problem in Stück weit, weil Randall Cobb war mal ein richtig guter Receiver, aber der ist jetzt 32 und sollte nicht der klare Nummer 1 Receiver sein. Und ich habe mir mal angeguckt, so okay, ja, welche Spieler haben denn die meisten Receiving Yards für die Packers gefangen diese Saison? Du hast einen Randall Cobb mit 249, du hast einen Romeo Doubs mit 213 und dann hast du einen Alan Lazar mit 209. Und das ist so ein bisschen so das Problem, glaube ich. Du brauchst halt diesen einen, wo Rodgers sagt, okay, wenn es jetzt um alles geht, dann vertraue ich diesem Spieler, dann gehe ich dahin und nehme eben das Risiko. Weil, wie gesagt, Rodgers trifft ja die engen Fenster durchaus. Und er bekommt halt nur nicht so gefühlt die Chance, diese tiefen Pässe in enge Fenster dann auch zu nehmen. Weil man das Gefühl hat, es geht sehr viel über AJ Dillon und Aaron Jones, über die Running Backs, sehr viel kurze Pässe. Und ja, ich glaube schon, dass die Packers mit diesem Team in die Playoffs einziehen werden. Aber ich glaube, dafür, dass dann am Ende ein tieferer Playoff-Run dabei rauskommt, da muss sich dann schon ein oder zwei Spieler wirklich deutlich steigern im Receiving Core und dann eben so die Nummer-1-Rolle einnehmen.
Ja, definitiv. Also da bin ich absolut bei dir und scheinbar muss man auch ein bisschen tiefer drüber nachdenken, denn Defensive Line-Mate TJ Slayton hat nach der Partie gesagt, dass er das Gefühl hat, dass die Mannschaft ja irgendwie so ein bisschen den Faden verliert, wenn sie etwas zu sehen bekommen, was sie nicht im Training machen. Und das ist natürlich etwas, was schon auch irgendwie ein bisschen tief blicken lässt. Da muss mit Sicherheit auch noch der Trainerstab da noch ein bisschen mehr, auch tiefer mitarbeiten. Und ja, man ist aktuell mit 3-2, also von daher ist noch alles gut, aber trotzdem, das Ziel ist nicht, die Division zu gewinnen oder einen guten Rekord zu haben. Das Ziel ist in Green Bay immer noch den Titel zu gewinnen. Und da ja, werden die Zweifel nicht weniger, sondern eher sogar noch nach dieser Niederlage ein bisschen mehr. Dann lasst uns dann noch zum Abschluss auf das Sunday Night Game zu sprechen kommen, der Partie zwischen den Baltimore Ravens und den Cincinnati Bengals, in der Partie, wo ja, vor allen Dingen Justin Tucker mal wieder im Vordergrund gestehen ist. Es war sein 61. Field Goal im vierten Viertel oder in der Verlängerung, womit er das Spiel gewonnen hat. Das ist der längste Streak in der NFL-Geschichte. Und ja, was sollen wir einfach sagen? Er ist einfach sowas von eiskalt in solchen Situationen. Das ist, glaube ich, bisher noch absolut ungesehen, Kevin. Und vor allen Dingen, glaube ich, ganz wichtig für die Ravens war auch einfach, dass sie so eine Partie jetzt mal zurückgekommen sind, dass sie mal daheim gewonnen haben, nachdem sie auch 2 große Vorsprünge verspielt haben daheim.
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, Justin Tucker ist halt ein X-Faktor für die Baltimore Ravens, weil es de facto die theoretische Frage egalisiert bzw. eliminiert, die sich andere Teams stellen müssen. Okay, spielen wir den vierten Versuch jetzt vielleicht doch aus, weil der Kicker das Field Goal vielleicht nicht trifft. Die Frage stellt sich bei den Baltimore Ravens mit Justin Tucker halt nicht. Es hilft auch zu wissen, dass du wirklich nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen musst als Offense, um garantiert, sage ich mal, Punkte mitzunehmen. Für die Ravens als ganzes Jahr auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. Interessant ist die Kritik, die jetzt auf Lamar Jackson einbricht, weil er ausnahmsweise mal kein von Highlights geprägtes Spiel hatte, wo ich das Gefühl habe, Lamar Jackson ist der einzige Quarterback in der NFL, der Spiele nicht dreckig gewinnen darf, sondern der immer irgendwie Spektakel liefern muss. In dem Fall war es eine kollektiv gute Leistung von den Baltimore Ravens, wo man immer noch sagen muss, die Offense funktioniert eben größtenteils über Mark Andrews und Devin Duvernay hat gestern gut gespielt, aber das ist natürlich auch nicht die Creme de la Creme auf der Wide-Receiver-Position. Das muss man ganz klar so sagen. Und was man vielleicht Lamar sagen, also vorhalten kann, ist, er hat ja in der Offseason ordentlich an Muskelmasse draufgepackt. Er wirkt nicht so spritzig wie in den letzten Jahren, was einfach der körperlichen Konstitution geschuldet ist. Aber da bin ich gespannt, ob er es trotzdem schafft, auch auf so vielen verschiedenen Wegen effektiv zu sein, wie wir es von ihm kennen. Er schmeißt sich jetzt mehr in die restlichen Yards dann noch rein und versucht dann noch ein paar Yards bei dem Run mehr rauszuholen, weil er eben mehr Muskelmasse mitbringt und das eher ab kann. Aber diese Spritzigkeit, die hat dann schon ein bisschen gelitten. Trotzdem, alles in allem, wichtiger Sieg für die Ravens und ich bin gespannt, ob die Defense es dann auch schafft, sich nachhaltig auf ein anderes Level zu heben, denn sonst, glaube ich, wird das, auch wenn sie gewonnen haben, nur eine Randerscheinung bleiben, weil die Diskrepanz zwischen Offense und Defense halt in den letzten Wochen schon sehr deutlich war.
Ja, definitiv. Also ich finde, du hast bei den Ravens einfach das Fehlen von Rashad Bateman gemerkt, weil einfach dahinter, hinter Mark Andrews, Bateman und halt auch Duvernay einfach nicht die Qualität da ist. Ich meine, sie haben es immerhin gewonnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber lass uns dann auch noch auf der anderen Seite auf jeden Fall, Brien, über die Bengals zu sprechen kommen, denn wir haben es schon erwähnt, die Defensive nicht unbedingt die Stärke. Man hat bisher in den vier Spielen über 30 Completions über 11 Air Yards zugelassen, die meisten in der NFL. Ja, und die Bengals, die ja auch dafür bekannt sind, ne, Big Plays zu machen, haben starke Waffen in ihrem Passing-Game, haben das gar nicht hinbekommen. Keine Completion mit 20 oder mehr Air Yards. Bisher ist so die Offensive noch nicht in diesem Flow einfach drinne, wie wir sie eigentlich so gewohnt sind. Also von daher, da müssen auch die Bengals noch fleißig nacharbeiten, um da wieder in ihre Form von vergangenen Jahr zu finden.
Ja, aber da, finde ich, müssen wir auch ein bisschen über Zach Taylor reden, weil man hatte einfach das Gefühl, dass das Team wirklich, also so unglaublich viele Pässe, die wirklich wahnsinnig kurz waren auf die Running Backs oder Tight Ends, wirkte so, als ob Zach Taylor gesagt hat, okay, wir haben unsere Receiver, lass die mal 1-gegen-1 gewinnen, das passt schon. Und das war der Gameplan. Und die Ravens haben das sehr diszipliniert gespielt, haben gesagt, okay, wir nehmen euch die Big Plays, die tiefen Pässe weg. Wir agieren eben sehr vorsichtig und wir wollen, dass ihr uns konstant schlagt, eben dann über die kurzen Pässe. Und damit tut sich Cincinnati einfach konstant wahnsinnig schwer. Ja, Jamar Chase, wie viel Screens hat er gestern gefangen? Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm hundertprozentig, aber es waren sehr, sehr viele, wahnsinnig kurz immer angespielt. Überhaupt praktisch gar kein Faktor, etwas tiefer. Und da natürlich muss man sagen, T. Higgins ist angeschlagen in die Partie gegangen und dann auch relativ früh rausgegangen. Das fehlt natürlich dann schon, aber ich muss halt sagen, wenn du halt einen Jamar Chase, einen Tyler Boyd hast und dann die meisten Pässe zu Hayden Hurst, Samaje Perine oder Mike Thomas gehen, dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, kann man das nicht vielleicht ein bisschen besser schemen? Und das ist so was, was mich bei den Bengals ärgert, weil ich das Gefühl habe, sie haben praktisch keine Route-Kombination, wo du einfache Targets kreierst. Es ist immer, die Receiver müssen immer 1-gegen-1 gewinnen. Sie müssen immer ihren Cornerback oder ihren Verteidiger schlagen. Ansonsten kommt der Ball nicht an. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, okay, andere Coaches schaffen das doch auch. Ja, ein paar einfache Targets zu kreieren oder offene Receiver zu frei zu schieben, wie man so schön sagt. Und da muss ich sagen, das fehlt mir bei den Bengals. Und die Offense, ist Stand jetzt mehr mittelmäßig. Und das hätte man definitiv vor der Saison nicht gedacht. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was für eine Qualität die haben.
Genau, zumal wir eigentlich gemacht haben mit der Offensive Line, die ja stabiler ist oder noch nicht ganz hundertprozentig stabil, aber zumindest aufgerüstet wurde, dass es da eigentlich besser wird. Aber so ist es jetzt so, dass wir zum dritten Mal seit der Super Bowl Era 2, dass beide Super Bowl Teilnehmer im nächsten Jahr mit einem negativen Rekord an den ersten fünf Spielen reingegangen sind. Nur 1999 war es noch schlimmer, dort waren der Denver und Atlanta mit 1-4 gestartet. Ansonsten war es noch 88 so mit Washington und Denver, die beide auch 2-3 gestartet sind, wie auch die Bengals und die Rams. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen sehr, sehr langen Folge. Es war viel zu besprechen. Ab nächste Woche wird es dann ein bisschen weniger, da wir auch natürlich dann die Bye-Weeks haben. Wir haben es ja schon erwähnt, dass es jetzt so langsam kommt. Da werden wir natürlich dann auch trotzdem natürlich genau darauf schauen, wie sie Teams schlagen werden. Bis dahin dürft ihr uns gerne folgen auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram findet uns mit dem Handle InterceptionFT. Gerne folgen, gerne Fragen da lassen. Ansonsten natürlich auch gerne Rezension schreiben bei iTunes oder Spotify. Gerne 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.